Ihr Lieben, wir wollen heute was machen, was ich nicht so oft mache, auf einen Feiertag die entsprechende Geschichte lesen. Aber bevor wir Apostelgeschichte 2 aufschlagen, bitte ich noch, dass wir kurz aufstehen und zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Und dass du den Tod besiegt hast und du hast uns den Geist Gottes als Tröster gesandt. Und dafür sind wir dir von Herzen dankbar. Und bitte gib uns einfach Gnade, dass wir jetzt an dieser Geschichte, an dem Bericht vom ersten Pfingsten lernen können, wie das bei uns im Leben aussehen soll. Bitte erbarme dich über uns, gib uns offene Herzen für dein Wort und gib die rechten Worte zum Verkündigen. Amen. Ja, wir nehmen Platz und ich möchte als Einstieg mal etwas anderes lesen, nämlich einen berühmten Abschnitt aus Galater 5. Galater 5, 16 bis 26, den möchten wir nicht untersuchen, sondern möchten uns das nur mal kurz ansehen. Da steht, ich lese mal vor, Galater 5, 16 bis 26. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir aber im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Jetzt haben wir hier einen wunderbaren Text und ich denke, jeder Bibelleser kennt ihn. Und die Galater hatten ja das Problem, dass man ihnen erzählt hat, nachdem sie Christen geworden sind, aber ihr müsst jetzt wieder die 10 Gebote halten. Nur dann kommt ihr in den Himmel. Also wenn ihr die hält, dann kommt ihr deswegen in den Himmel. Das mit der Bekehrung und der Rettung, das ist so eine Seite und jetzt müsst ihr eine zweite Seite dafür leisten und ihr müsst euch dafür auch beschneiden lassen und so weiter. Und Paulus erklärt ihnen ja lang und breit, warum das nicht so ist. Und dann sagt er hier ja, dass wenn man im Geist sein Leben führt, dann ist das die Lösung für die Sünde in uns, die in unserem Fleisch wohnt. Und erklärt ihnen ja nochmal, was die Werke des Fleisches sind und sicher, das, was wir in Vers 19 gelesen haben, ich sag mal, das ist nicht das Gewöhnliche unter Christen, dass denn das passiert. Aber was wir in Vers 20 gelesen haben, das sind ja oft Dinge, die erleben wir Christen auch untereinander. Dass man eifersüchtig ist, dass Zwietracht ist, dass Streit da ist, man beneidet, man begeht vielleicht Rufmord. Ja. Und da fragt man sich ja, warum ist das denn eigentlich so? Ich meine, wir haben doch gerade gelesen, die Frucht des Geistes ist Liebe. Wo ist denn die Liebe dann? Ja, vielleicht können wir im Moment ja sagen, wir haben gerade eigentlich einen guten Moment so als Gemeinde. Aber wisst ihr, das ist auch immer nur von kurzer Dauer. Das geht ja irgendwann weg und irgendwann ist das Gefühl weg, dass es gut geht. Und dann kommen die Schwierigkeiten und die Herausforderungen wieder. Und deswegen denke ich, es ist wichtig, sich gerade heute damit nochmal auseinanderzusetzen. Warum gelingt das oft nicht? Und ich möchte das jetzt nicht theoretisch abhandeln an diesem Text und dann irgendwann zur Praxis kommen, sondern dass wir das gleich an diesem Beispiel uns mal ansehen, an Apostelgeschichte 2. Wir machen das einfach so, wir lesen so immer schrittweise den Text und dann machen wir uns einen oder einen anderen Gedanken dazu. Also wir legen das jetzt nicht alles in der Tiefe aus, das wäre ja viel zu lange. Aber wir gucken uns den mal ein wenig an. Wir haben jetzt die Situation, dass diese 120 Seelen, die noch übrig geblieben sind von der großen Menge, die Jesus dem Nazarener gefolgt sind, bis nach Golgatha, die sind übrig geblieben. Die warten jetzt, das, was wir eben gehört haben, in Jerusalem, in ihrem Obergemach, in einem Haus, warten sie, dass der Tröster, der Heilige Geist, der Geist Gottes kommt. Und das ist ja, für uns ist ja klar, was jetzt kommt. Wir kennen diese Stelle, wir haben die gelesen, wir haben da schon auch vielleicht Predigten schon gehört und so weiter. Die hatten noch keine Ahnung, was das für sie bedeutet, was da auf sie zukommt. Und dann lass uns mal hier einsteigen in Apostelgeschichte 2 ab 1. Und da steht ja, und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und das ist ja das Erntefest aus dem Gesetz Moses. Es wäre jetzt auch interessant, sich das mal anzugucken, was das für die Gemeinde bedeutet, was Gott uns in diesem Bild des Pfingstfestes zeigt. Das sind ja auch die 50 Tage nach dem Passa. 50, dann geht es meistens irgendwie um den Heiligen Geist in der Bibel, wie der wirkt. Und die sind jetzt alle einmütig beisammen. Ich habe meine Predigt mal so überschrieben, vielleicht etwas modern, aber Pfingsten und die DNA der Gemeinde Jesu Christi. Also was macht uns im Kern eigentlich aus? Und das Erste, was wir hier lesen, und da ist eigentlich Gemeinde Jesu Christi ja, wie wir das heute kennen, noch gar nicht entstanden. Aber die Leute, aus denen sie gleich im nächsten Moment entsteht, die sind beisammen und zwar einmütig. Ja, das sind sie schon eigentlich die ganze Zeit. Und was die ganze Zeit zusammen machen, ist beten und flehen. Das macht sie aus. Und dann kommt in Vers 2 hier etwas. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Hier sehen wir, dass Gott das denen sogar bildlich zeigt, wie der Heilige Geist kommt. Und wenn das hier sind, es sieht aus wie Zungen. Also sehen wir auch, es geht um das, was geredet wird. Das Reich Gottes hat ganz viel damit zu tun, oder die Gemeinde Jesu Christi, dass geredet wird. Und wir sehen gleich, wovon geredet wird. Und dann heißt es hier ja weiter, das haben wir gelesen, dass die sich auf jeden von ihnen setzen. Wisst ihr, jeder Mensch, der sich bekehrt, und das sind ja bekehrte Leute, die sind ja umgekehrt zu Jesus. Die haben ja an ihn geglaubt. Und jeder, der sich zu Gott wendet jetzt, denn den Namen Jesus glaubt, das sehen wir auch gleich noch, das ist ja gleich ein Kernpunkt der Verkündigung von Petrus, der wird mit Heiligem Geist getauft. Das ist 1. Korinther 12, 13, ne? Dass wir alle mit einem Geist getränkt worden sind oder getauft worden sind. Das hat jeder Gläubige bei der Bekehrung, bei der Wiedergeburt, das ist die Wiedergeburt, dass man den Heiligen Geist bekommt. Der zieht ja, unser Geist ist ja tot, weil Adam von Gott vom Leben weggegangen ist, sind wir für Gott tot. Und in dem Moment, wo der Geist Gottes wieder in unseren Herzen einzieht, sind wir wieder lebendig für Gott. Dann können wir wieder Gemeinschaft haben. Und im Grunde genommen passiert genau das hier bei diesen 120 Leuten. Und es heißt dann in Vers 4, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Das erstmal werden sie alle erfüllt. Das heißt, sie sind damit voll. Der füllt sie wirklich im Herzen aus. Kannst du auch sehen, wenn sich einer bekehrt, der ist Feuer und Flamme dafür. Der redet mit dir kaum was anderes. Der möchte nur über Jesus reden, nur über die geistlichen Dinge. Und dann passiert oft etwas, leider, dass das irgendwie abnimmt. Deswegen schreibt Paulus im Epheser 5, 18 mal, dass wir voll Geistes werden sollen. Also er schreibt ja zu uns, zu Leuten, die ja eigentlich erfüllt sind mit Heiligem Geist. Weil das noch wachsen muss. Weil das wirklich uns im ganzen Leben ausfüllen soll. Und das ist wirklich notwendig. Das ist etwas anderes, was hier steht. Da benutzt Paulus auch ein anderes Wort als der Lukas an dieser Stelle. Aber er zeigt uns einfach, das muss jetzt wachsen. Das soll hier nicht stehen bleiben. Ich schreibe weiter, Sie haben ja dieses Phänomen hier der Sprachenreden. Die können ja ganz plötzlich in einer anderen Sprache reden. Und wenn wir das hier mal weiter verfolgen, heißt das ja, als so dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese da, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie denn dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bis Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen, die unsere, die großen Taten Gottes verkünden. Jetzt können diese, sagen Sie, das sind doch Galiläer. Die meisten, fast alle sind Galiläer gewesen. Und das war jetzt nicht unbedingt das Bildungszentrum dieser Gegend. Und die hat man ja erkannt, das wissen wir von Petrus bei der Verleugnung, da sagt man ja ihm, der ja auch ein Galiläer ist, wir erkennen dich an deinem Reden. Das können wir uns so vorstellen, als wären das alle Sachsen. Und der Sachse kriegt es normalerweise nicht hin, nicht wenn er es lange Zeit intensiv trainiert, dass er sauber, in Anführungszeichen, Hochdeutsch spricht. Das schafft er nicht normalerweise. Und die können auf Anhieb eine Sprache, und das zeigt der griechische Text hier, die können den im Dialekt sogar sauber sprechen, wie man das in der Gegend spricht, wo die Einzelnen hierher kommen. Können die von jetzt auf gleich, ohne das zu lernen, ohne das zu trainieren. So gibt es ihnen der Heilige Geist. Und sie reden nicht irgendwas, sondern sie loben Gott für das, was er getan hat. Und dann passiert ja, die entsetzten sich alle und die kommen in Verlegenheit. Das ist ja Vers 12. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen: Was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen: Sie sind voll süßen Weins. Also wir haben ja hier ein Phänomen, und das müssen wir beachten, wenn man Apostelgeschichte liest und solche Dinge liest, dass der Prophet Jesaja, und das greift später Paulus auf, dass er in diesen Sprachen nur zu den Juden redet. Die sind der Adressat dafür. Und die haben wir hier zusammen. Und der will ihnen damit ein Geheimnis offenbaren. Das ist ja auch ein Zeichen, das lesen wir in Markus, dass er Zeichen gibt. Und da gehört dieses Sprachenreden dazu, dass diese Leute merken, ich kürze es einfach ab, ich habe hier Bibelstellen auf dem Zettel, wenn das jemand nachstudieren will, nachkontrollieren will, kann er das da nachgucken, dass er Israel zeigen will ein Geheimnis, nämlich, dass die Heiden, die Nicht-Juden, auch gerettet werden. Das will er ihnen damit zeigen, mit diesem Phänomen, mit diesem besonderen Zeichen. Wenn wir das weiter verfolgen in der Bibel, dann sehen wir, dass es aufhört. Die Zeichen hören einfach auf und die Bibel zeigt uns unzweideutig, dass dieses Phänomen von Sprachenreden, wo man ohne etwas zu lernen eine andere Sprache kann, dass das aufhört. Und das war auch immer nur dann, wenn die Juden dabei waren. Nur Heiden für sich, nur andere Nationen für sich kam das Wunder nicht, dieses Zeichen nicht. Nur dann, wenn die Juden dabei sind, weil die das lernen mussten, weil die damit ein Problem hatten. Und deswegen wundern die sich, warum loben die in einer anderen Sprache Gott? Das musst du doch auf Hebräisch machen. Das ist für die seltsam. Die anderen spotten sogar. Denen ist ja klar, du sprichst nicht sauber in einer fremden Sprache, in einem speziellen Dialekt, wenn du betrunken bist. Das ist ja ein Spott. Da regen die sich dann noch drüber auf. Und dann steht Petrus auf. Und wir wissen ja, wer Petrus war. Der Mann mit der großen Klappe, der dann hinterher feigen gesagt hat, ich kenne Jesus gar nicht. Der steht jetzt auf und der macht etwas, was eigentlich gar nicht zu seinem Typ passt. Und das macht er, weil er diesen Beistand jetzt hat. Ne, haben wir eben gehört. Der Beistand, der Tröster soll kommen. Und deswegen hat er auf einmal den Mut und auch die Weisheit als relativ ungebildeter Galiläer. Der hat vielleicht bestenfalls in der Synagoge ein bisschen lesen gelernt, damit er Torah vorlesen kann. Und das war es auch. Vielleicht konnte er noch ein bisschen rechnen, weil er Geschäftsführer war von seinem Fischerbetrieb. Und das war es dann auch. Und der tretet jetzt auf, der Petrus. Und da steht hier in Vers 14, da trat Petrus zusammen mit den 11 auf. Er hob seine Stimme und sprach zu ihnen. Also das heißt hier im Sinne von, der macht jetzt eine große Stimme, damit die da ganz hinten ihn auch noch hören können. Und dann spricht er zu ihnen: Ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen. Nun hört auf meine Worte. Wisst ihr, das Interessante ist, hier steht nicht das bekannte Wort Logos. wie auch unser Herr Jesus genannt wird in der Bibel, dass er das Wort Gottes ist. Also Logos heißt ja dann auch die Rede halten. Das steht hier nicht im Griechischen, hier steht Rhema. Und das ist, wenn das Wort amtlich wird, wenn es bestätigt wird, wenn es lebendig wird. Und das, was Petrus jetzt sagt, das ist Programm. Und das soll lebendig bei uns auch sein, nicht nur bei den damals. Das geht uns heute genauso an. Und wisst ihr, was Pfingsten heißt? Dann nicht nur der Heilige Geist ist gekommen und dann konnten die auf einmal in Sprachen reden, sondern es hat ja einen Grund. Das ist ein Aufhänger für etwas, nämlich das, was jetzt kommt. Und Petrus erklärt es jetzt. Er sagt, denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde, also je nachdem, welche Zeitrechnung wir haben, haben wir es auf jeden Fall irgendwie vormittags. Da ist man normalerweise noch nicht betrunken. Hoffentlich gar nicht, aber in der Zeit ist äußerst unwahrscheinlich. Ja? Und dann sagt er weiter, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und jetzt macht der Petrus etwas, das ist ganz interessant. Er zitiert jetzt aus Joel Kapitel 3, 1 bis 5. Also der hat ja jetzt nicht Kapitelzahlen damals gehabt, aber er zitiert genau diesen Abschnitt und sagt, und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Träume haben, ja auch über euch meine Knechte, ja auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und Petrus macht, wenn man es vordergründig macht, zitiert er falsch. Denn in Joel steht eigentlich, da werde ich ausgießen meinen Geist. Und Petrus sagt, ich gieße etwas von meinem Geist aus. Das heißt, Gott fängt an, diese Prophezeiung zu erfüllen. Er gibt seinen Geist, aber das ist noch nicht der Abschluss davon. Der kommt in der Zukunft, wenn ganz Israel sich bekehren wird, wenn Jesus auf dem Ölberg wiederkommt. Aber er gießt jetzt schon von seinem Geist aus und gibt zum Beispiel hier, er sagt, eure Söhne, eure Töchter, also Israel, werden bestimmte Dinge haben, sie werden Weissagen, Gesichter haben, Träume haben und die Knechte und Mägde, das ist nicht Israel, das sind die Heiden, die werden auch Weissagen. Jetzt wissen wir ja aus der Bibel klassisch, da steht ja Prophetie, sie werden prophezeien. Das können wir heute so nicht mehr, sondern das ist in die Verkündigung oder ins Lehren übergegangen. Aber er sagt, das wird geschehen. Dann spricht er von den Wundern und Zeichen am Himmel. Die würden wir jetzt eigentlich in die Zukunft eher jetzt verorten, ne? So Offenbarung und so weiter. Er sagt, es beginnt aber jetzt schon und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und wisst ihr, was Petrus jetzt macht? Er macht einen Fehler beim Predigen. Er legt den Text nicht aus. Der lässt ihn einfach so stehen. Er zitiert ihn und legt ihn nicht aus. Er sagt einfach, ihr Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Petrus beginnt jetzt, im Grunde genommen, sehen wir gleich, nur diesen letzten Teil zu verkündigen. Und da sehen wir etwas von einer Gewichtung. Selbst wo dieses gewaltige Phänomen der Sprachenrede auftritt, ist das nicht zentrales Thema. Das soll nur wohin führen. Nämlich, dass der, wer den Namen des Herrn, den Namen Jesus anruft, der soll gerettet werden. Das ist das Thema von dem Ganzen. Und er erklärt ihnen das ja. Jesus, der Nazarener, der bestätigt wurde. Wir kennen ja seine Wunder und Zeichen aus den Evangelien und so weiter. Das hat Gott so, das war sein Rettungsplan, den er gefasst hat und durchgeführt hat. Und er sagt, er konnte nicht im Tod bleiben. Er hat die Wehen des Todes, also Jesus, der ja wirklich tot war am Kreuz. Johannes als Augenzeuge bringt uns sogar naturwissenschaftlichen Beweis, als der römische Soldat mit der Lanze in die Seite des Leichnams Jesu sticht, kommen Blut und Serum heraus. Das fließt so nur aus dem Menschen heraus, wenn der biologisch tot ist. Also wirklich tot, den kannst du auch nicht mehr reanimieren oder sowas, das ist vorbei. Der ist 100% tot. Und das zeigt er ihnen dann, ich möchte einen kleinen Exkurs machen. Luther hat uns was eingebrockt. Er hat die Juden als Jesusmörder deklariert und hat damit eine Katastrophe ausgelöst oder befeuert. Eine Katastrophe, die uns gerade heute um die Ohren fliegt. Das nehmen wir mit einem Fachbegriff, der heißt Antisemitismus. Dass man die Juden hasst bis zum geht nicht mehr. Das hat er damals angefangen mit zu befeuern. Deswegen erklärt uns die Apostelgeschichte selber einen Moment, Apostelgeschichte 4, 10. Ich lese das mal kurz vor. Wir schlagen mal auch ein paar andere Sachen auf, aber wenige. Apostelgeschichte 4, 10 heißt es, so sei auch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesus Christus, Entschuldigung, das ist nicht die Stelle, die ich lesen wollte. Die habe ich mir wahrscheinlich nicht ganz notiert. Es ist aber Apostelgeschichte 4, nämlich Vers 27. Da betet die Gemeinde nachdem Petrus und Johannes aus dem Gefängnis entlassen wurden. Und da heißt es, ja, wahrhaftig gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus, das sind nicht Juden, versammelt zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel. Also wenn wir behaupten, das machen wir ja nicht, ja, aber wenn wir behaupten würden, dass die Juden die Jesusmörder sind, dann machen wir einen Kardinalsfehler. Wir schließen uns aus, obwohl wir mit dran beteiligt sind. Jesus ist ja nicht nur gestorben, weil die ihn nicht wollten, sondern weil Gott es geplant hat, damit er uns alle retten kann. Unsere Sünden haben ihn ans Kreuz gebracht, nicht nur die Juden. Das möchte ich betonen, dass wir nicht auf falsche Ideen kommen. Und dann, das sagt er ihm ja sehr deutlich, ihr habt ihn getötet. Müssen wir vorstellen, da kommt jemand zu dir und sagt, du bist ein Schuldiger. Und dann sollst du das bitte auch noch glauben und ernst nehmen. Petrus ist ja sehr direkt in seiner Verkündigung und er sagt dann weiter, David nämlich sagt von ihm, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge frohlockt. Zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Jetzt haben wir in David ja nicht nur einen König, sondern auch einen Propheten. Das hat sich jetzt nicht so geäußert, dass er sich wie ein anderer Prophet in Jerusalem aufgestellt hat und was gerufen hat, sondern der hat Psalmen geschrieben, der hat Lieder geschrieben. Und da steckt Prophetie drin. Und das ist ja nicht er selber, das erklärt uns Petrus ja hier gleich im Anschluss. Jetzt erklärt er mal endlich mal einen Text, den er auch zitiert. Ne? Und da sagt er, ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden und von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. David spricht ja nicht von sich. Ich sag's mal so, David ist nicht wichtig, sondern der, von dem er uns sagen will, der ist wichtig. Und um den geht es hier. Das erklärt er ihnen. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden, also aus seinen Nachkommen, dem Fleisch nach, den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze. Und wir wissen ja, Christus ist ja der Messias, der Gesalbte. Damals wurde der König bestätigt, indem er gesalbt wurde. Das galt dann als Bestätigung Gottes, war es ja auch. Und er sagt, der kommt jetzt, der wird dem Fleisch nach, also aus deinen Nachkommen hervorgehen. Hat er vorausschauend auf die von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Jetzt sagt er nicht, dass er nicht da war, sondern er sagt, er ist dem nicht ausgeliefert. Jesus ist wirklich am Kreuz gestorben, weil er wirklich die Strafe Gottes tragen musste. Und ich frage mich manchmal, wie hat das wohl ausgehen? Jetzt müssen wir uns überlegen, der stirbt und kommt jetzt ins Totenreich. Da, wo alle Toten sind. Im Alten Testament waren alle da. Da war Samuel da und der sagt ja zu Saul später, als diese Totenbeschwörerin den da aus dem Totenreich ruft, Saul, du wirst da sein, wo ich bin. Und jetzt tretet Jesus da auf. Der Fürst des Lebens, der Sohn Gottes, steht dem Tod gegenüber. Mann, das muss Aufregung gewesen sein. Und dann besiegt er ihren Tod. Er nimmt dem Tod die Macht. Er steht wieder auf von den Toten. Jemand hat mal ein interessantes Bild gebraucht. Er sagte, er hat dem Tod die Hände ausgerissen, denn er muss später alle Toten preisgeben. Vor allem die Gläubigen. Die muss er aufstehen lassen. Der kann sie nicht mehr festhalten. Er hat dem Tod die Macht genommen. Und dann schafft er da einen Ort. Das sagt er ja zu dem Schächer am Kreuz. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er schafft im Totenreich einen Ort, nämlich das Paradies, wo jetzt die Gläubigen hinkommen. Das heißt, wenn ein Gläubiger stirbt, jemand, der an den Namen Jesus geglaubt hat, muss er keine Angst vor dem Totenreich haben, weil er im Paradies die Augen aufschlagen wird, bildlich gesprochen zumindest. Ich weiß nicht, wie das abläuft, aber irgendwann werden wir es ja sehen müssen. Im Tod werden wir nicht ausweichen. Nun müssen wir ja auch feststellen an dieser Stelle, wenn es für Christen eine Hoffnung gibt, über den Tod hinaus. Das geht ja noch weiter, dass wir auf der neuen Erde mit ihm leben werden. Das, was wir ja manchmal umgangssprachlich Himmel nennen, da wollen wir ja hin. Wenn man nicht an den Namen Jesus glaubt, hat man diese Hoffnung nicht. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Also die haben ihn ja gesehen, die haben mit ihm gegessen, der ist leibhaftig auferstanden. Der war wieder echt da. Er hat den Tod wirklich besiegt. Wisst ihr, das ist ja interessant. Unter Historikern ist es eigentlich unbestritten. Bei Theologen ist das ja nicht immer so. Aber bei Historikern ist es unbestritten. Es gab Jesus von Nazareth. Der war damals in Galiläa und Judäa ein Wanderprediger, dem man Wunder zugeschrieben hat und Wunderheilungen. Der ist im Jahr 30 nach Christus ungefähr von den Römern zu Tode gefoltert worden am Kreuz. Und 3 Tage später wusste niemand mehr, wo sein Leichnam war. Auch die Jünger nicht, davon gehen wir heute aus. Jesus ist wirklich von den Toten auferstanden. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Der Herr Jesus hat sich, ja, das können wir im Hebräerbrief wunderbar nachlesen, als er den Tod besiegt hat, hat er sich zur Rechten Gottes gesetzt. Und das heißt, er hat alles vollbracht. Der ist fertig, die Erlösung ist perfekt. Und wir wollen uns dann gleich die Frage stellen, das ist ja unsere Ausgangsfrage, die wollen wir uns ja merken, warum passiert es nicht bei uns? Oder warum passiert es nicht so, wie es hier steht? Denn er hat ja erstmal alles vollbracht. Die Verheißung des Heiligen Geistes, er hat ihn auch gesandt. Sehen wir jetzt. Alles können Sie hier sehen, in Apostelgeschichte 2, dass es passiert. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Das zitiert später der Hebräerbriefschreiber. Der sagt, das genauso ist passiert. Jesus hat ein für alle Mal ein Opfer gebracht. Und dann setzt er sich zur Rechten Gottes, weil er fertig ist und wartet jetzt, dass Gott es übernimmt, der Vater übernimmt es, dass er sortiert. In Freund und Feind, in Gerettete und Nicht-Gerettete. Und das macht er nicht ja über unseren Kopf hinweg, weil er sich einfach denkt, den will ich, den mag ich nicht. Sondern es geht danach, wie man sich entscheidet persönlich. Will ich ihm glauben oder will ich ihm nicht Glauben schenken? Und dann steht hier, so soll nun das Ganze aus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Guck mal, jetzt setzt er nochmal einen drauf und macht ihnen einen schweren Vorwurf. Ihr habt den Sohn Gottes kreuzigen lassen. Und er sagt, das sollt ihr jetzt mit Gewissheit erkennen oder zur Kenntnis nehmen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Gesalbten, also zum König gemacht hat. Und das ist etwas, was du heute selten hörst, dass Jesus der Herr ist. Wir sind als Christen sind wir ein Eigentum Jesu. Das heißt zwei Dinge. Erstens kann er mit uns machen, was er will. Das ist in Ordnung. Was er mit uns macht, ist in Ordnung. Die Situationen, die er uns gibt im Leben, die sind in Ordnung. Das darf er machen. Wir sind sein Eigentum, er ist unser Herr. Aber das heißt ja auch, dass wir ihm gehorsam sein sollen. Dass wir tun, was er sagt. Wisst ihr, wenn man sich das anguckt, was der Petrus hier sagt, das ist Pfingsten. Das ist die Botschaft von Pfingsten. Das ist das, was uns der Heilige Geist sagen will. Der Heilige Geist ist nicht ausgegossen worden, damit er sich selber zeigt und präsentiert. Sondern so, wie es in Johannes 16 heißt, wo er sagt, Jesus sagt, er wird mich, also Jesus, verherrlichen. Der wird ihn in den Mittelpunkt stellen. Der Heilige Geist ist, der es tut, aber er selber stellt sich nicht dar, sondern er zeigt uns Jesus, der uns rettet. Und wir sollen erkennen, dass er sowohl der Herr als auch der Gesalbte ist, der König. Also ich weiß nicht, ob ich so evangelisieren würde, vorausgesetzt, ich würde das tun. Aber der Petrus geht schon aufs Ganze. Den erkennst du ja gar nicht wieder. Und wisst ihr, das macht der Heilige Geist. Der kann Menschen so verändern, also positiv, dass einer diesen Mut entwickeln kann, obwohl er den von sich aus gar nicht hat. Und er kann ihn dazu einsetzen, das Wort Gottes weiterzugeben, in so einer Vollmacht, dass Folgendes passiert. Vers 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Jetzt geht der Petrus hin, mit Heiligem Geist erfüllt. Im Auftrag Gottes, er soll jetzt verkündigen. Und er macht das ja noch mal einer ganz anderen Autorität als vielleicht ich heute. Er ist Apostel. Ein direkter Bote Jesu und er verkündigt jetzt in dieser Vollmacht und da passiert etwas, das geht ihnen durchs Herz. Also das macht sie sehr betroffen. Die merken, hier, der hat mich getroffen, der hat mich gemeint. Wisst ihr, das ist so schade, wenn das in der Verkündigung nicht passiert. Ich weiß, ich mache mich gerade auch angreifbar damit. Denn wenn eine Verkündigung nicht durchs Herz geht und mich nicht trifft, dann war sie Zeitverschwendung. Und ich höre dann auch genau zu, was sagt man mir später? Letztens sagt mein Bruder, ich frage ihn ja, wie lange war denn die Predigt heute? Ich habe noch nicht nachgucken können. Er sagte, du, weiß ich gar nicht. Es gibt manchmal Predigten bei dir, dann sind die schon irgendwie, da werde ich müde und so, aber es gibt Predigten, da muss man genau hinhören. Die Predigt ist für die Katz, wenn sie nicht durchs Herz geht. In der Gemeinde Jesu, in der DNA der Gemeinde Jesu, um das mit diesem Bild zu sagen, geht es nicht darum, um stumpfe Wissensvermittlung zu machen oder die Leute seelisch für irgendwas zu motivieren, sondern dass ihnen es wirklich tiefst durchs Herz geht. Darum geht es bei der Verkündigung. Und das geht nur, wenn man diesem Beispiel folgt. Da ist jemand, der von Gott geschickt ist, zu predigen, zu verkündigen. Der sagt das Richtige, denn er verkündigt ihn nämlich Jesus und nichts anderes. Und dann nimmt das der Heilige Geist und bewirkt in den Herzen, dass es die Leute betroffen macht, dass sie merken, sie sind gemeint und es ist wirklich ernst. Schreibt Paulus in Römer 10 so. Und da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Jetzt sagt er ihnen ja, er gibt ihnen eine Antwort. Und die Antwort heißt, jetzt kehrt von Herzen um. Ich habe es ja glaub, schon mal erzählt. Ich versuche das meinen Kindern ja mal irgendwie solche Dinge auch beizubringen. Manchmal mehr verzweifelt als gekonnt. Aber ich erkläre das so, wenn ihr bei uns im Ort, wir gehen spazieren und dann läuft ihr weg oder ihr haut mit eurem Tretroller ab oder so, dann rufen wir euch hinterher. Kommt zurück. Dann müsst ihr drei Dinge tun. Erstens müsst ihr anhalten. Oder ich sag's mal so, innehalten. Was ist da eigentlich los? Als zweites muss ich mich umdrehen zu Papa und Mama und dann muss ich losgehen oder losfahren, damit ich da wieder ankomme. Genau das ist Buße. Das ist, wie heißt das, von Herzen umkehren oder die Gesinnung ändern, so könnte man vielleicht sagen. Genau das beschreibt es, dass man sich umdreht, dass man innehält. Gott redet zu mir. Gott redet von Jesus zu mir und zeigt mir, dass er mich retten muss, dann muss ich mich ihm zuwenden und muss mich zu ihm hinbewegen. Und dann geschieht etwas, nämlich, dass man Vergebung der Sünden bekommt. Ja, das ist vielleicht, sollte man, das ist auch so ein Vers, wo die Übersetzer auch immer drum kämpfen, wie übersetzt man diese griechische Konstellation. Vielleicht ist es sinnvoll, wenn man übersetzt Buß und Taufe auf Vergebung der Sünden hin, weil sie Vergebung der Sünden empfangen haben. Legen Sie hier ein Zeugnis ab. Das hat mir vor kurzem in der Gemeinde, dass 4 junge Leute Zeugnis abgelegt haben, indem sie sich ins Wasser tauchen ließen, dass das alte Leben vorbei ist, für sich alleine, und dass sie ein neues Leben mit Jesus angefangen haben. Dass sie von ihm ein neues Leben geschenkt bekommen haben. Das sollen sie bezeugen. Und er sagt ihnen, ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ihr werdet dasselbe haben wie diese Leute. Und da geht es sicher weniger um das, was äußerlich zu hören und zu sehen ist, sondern was im Herzen passiert. Er sagt ja weiter in Vers 39, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die fern sind. Also er beschreibt ja erstmal Israel, weil Israel ist immer als erstes gemeint. Und den Fernen, das sind alle anderen. Den gilt es jetzt genauso. Das ist ja der Unterschied zum Alten Testament. Da musstest du ja, wenn du als Nicht-Jude, als Nicht-Israelit gerettet werden wolltest, musstest du übertreten zum Gesetz Moses, zum Bund vom alten Sinai. Also die Männer mussten sich dann auch beschneiden lassen und die nannte man dann Proselyten. Also die sind konvertiert. Und jetzt ist das anders. Jetzt müssen sie das nicht mehr tun, sondern jeder von uns kann direkt zu Gott kommen. Eben weil Jesus am Kreuz gestorben ist und weil er den Heiligen Geist sendet. Deswegen kann jeder direkt zu ihm kommen. Aber nur so, wie er es beschreibt. Man muss sich wirklich abwenden von jeder Sünde und von allem, was diese Welt toll findet und hochhält. Und muss Gott Recht geben. Das ist ja auch, Taufe bedeutet ja auch Gott Recht geben. Ich zeige damit, dass ich Gott Recht gegeben habe, wie er die Dinge sieht. Nicht ich habe Recht, sondern er hat jetzt Recht mit dem, was er sagt. Und dann empfängt man ja diese Verheißung, die haben wir ja eben gehört, Joel 3. Das bedeutet ja für uns, wenn ich mal nur ein paar Punkte nennen darf, das bedeutet ja für uns, wenn wir den Heiligen Geist bekommen, er zeigt uns, was das alles bedeutet. Und dann zeigt er uns zum Beispiel, dass wir gewissermaßen ein Siegel drauf bekommen haben. Dieses Siegel heißt, der Teufel kann uns das nicht mehr wegnehmen. Kein anderer Mensch kann uns das mehr wegnehmen, was er uns geschenkt hat. Da kann ich mir sicher sein, weil ein göttliches Siegel drauf ist, das ist der Geist Gottes. Und er ist sozusagen wie so ein, in der Bibel wird das so formuliert in der Übersetzung, wie so ein Unterpfand. Das ist eigentlich so eine Art erste Rate, wie eine Anzahlung. Ich gebe dir jetzt was, ich gebe dir jetzt, Gott sagt, ich gebe dir meinen Geist. Du kannst als erlöster Mensch leben, du kriegst das neues Leben von mir, aber du hast ja noch dein sündiges Fleisch. Mit dem musst du dich rumschlagen. Da gebe ich dir jetzt vorübergehend eine andere Lösung, nämlich das Kreuz Christi, dass ich mich mit ihm für tot halte für die Sünde, damit ich Sieg habe über meine seelischen Regungen. Und später, nachdem du gestorben bist oder du lebst bis zur Entrückung, dann gebe ich dir sogar einen neuen Körper. Oder ich verwandle deinen Körper. Dass die Sünde keine Rolle mehr bei dir spielt. Und das, was wir bei der Bekehrung bekommen, ist wie so eine Anzahlung davon. Das ist der erste Teil von der Erlösung. Die Erlösung ist jetzt noch nicht fertig. Da wollen wir hin. Aber das ist der Heilige Geist. Das ist so eine Anzahlung davon. Und der ist, das haben wir heute schon gehört, er ist ein Tröster und ein Beistand. Also wenn ich durch dieses Leben gehe, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber das Leben ist schon anstrengend. Ich glaube, hier sitzen auch einige, die sagen mir, Matthias, mein Leben ist noch viel anstrengender als deins. Ja. Und der Heilige Geist, der will mit uns da durchgehen. Der will uns begleiten. Ich meine, er ist ja sowieso im Herzen, aber er will auch, dass wir das erleben können. Dass er uns Trost gibt in diesen Zeiten. Dass er uns hilft, damit klarzukommen. Und dann geht es hier weiter. Jetzt kommen, das nannte jemand mal, die 6 Säulen der Gemeinde. Jetzt kommen wir vielleicht noch mal so ein bisschen weiter zum Kern. Was passiert denn jetzt? Also der Jesus ist im Mittelpunkt mit seinem vollkommenen Opfer. Darum drehen wir uns. Davon leben wir auch als Gläubige. Wir wissen ja, wir sollen uns ja mit ihm für tot halten, für die Sünde. Und aufgrund seiner Auferstehung sollen wir jetzt leben und Sieg haben und anders sein. Und zum Beispiel mal Mut haben, was zu sagen. Aber was passiert denn jetzt weiter? Und in Vers 40 heißt es zum Beispiel, und auch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Man sagt es weiter. Und hier, wisst ihr, interessant ist ja, hier steht jetzt nicht, Petrus macht Evangelisation. Das macht er hier schon in diesem Kapitel, ja, aber hier steht ganz direkt, er gibt Zeugnis, er bezeugt es, er sagt des anderen einfach weiter, was Jesus an ihm getan hat und bittet sie, lasst euch retten. Also wir kennen ja alle Matthäus 28, ne, großer Missionsbefehl, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und Heiligen Geistes. Das ist der Auftrag für Gesamtgemeinde weltweit, Jesu Christi, insgesamt. Und jetzt lasst uns mal aufschlagen, Kapitel 4. Kolosser Kapitel 4, Vers 5 und 6. Da heißt es nämlich, wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Hier haben wir für jeden Gläubigen gleich den speziellen Missionsbefehl, dem jeder von uns gehorsam sein soll. Der sagt ja hier erstmal, dein Wandel ist entscheidend. Wenn ich meine Kollegen auf Arbeit die ganze Zeit, und damit kann man die Leute auch ärgern, wenn ich denen die ganze Zeit Zeugnis gebe und nur von meinem Jesus erzähle und ich benehme mich aber ansonsten, entschuldigt für den Ausdruck, wie so ein Kollegenschwein, dann brauche ich denen eigentlich gar nichts sagen. Da brauche ich denn überhaupt kein Zeugnis geben, weil ich alles damit durchstreiche. Sondern sagt, dein Wandel ist erstmal entscheidend. Du sollst einfach einen stillen Wandel führen in dieser Welt. Und dann sagt er, kauft die Zeit aus und euer Wort sei alle Zeit in Gnade und mit Salz gewürzt. Wisst ihr, das heißt einfach, so wie du sprichst, ist ein Wort, ist eine Rede, die von Gnade geprägt ist, nicht von Bosheit. Sondern von Gnade. Und sie ist mit Salz gewürzt. Salz heißt, es ist kein dummes Zeug, das du redest, kein blödes Geschwätz, sondern es hat einen Wert. Und wisst ihr, das ist immer so, wenn wir im Geist wandeln und den vorleben und mit denen reden, du wirst von Zeit zu Zeit immer ihr Gewissen anrühren. Das geht gar nicht anders. Und das meint auch dieses mit Salz gewürzt sein. Und dann steht hier, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Nicht jeder hat pauschal den Auftrag, Straßenmissionen zu machen. Versteht ihr? Sondern ich muss alle Zeit bereit sein zu antworten, wenn ich gefragt werde. Das muss jeder von uns. Jeden von sich aus ansprechen, das muss nicht jeder. Das gibt Gott. Das war zum Beispiel Petrus. Der hat eine riesige Straßenevangelisation gehalten damals. Aber das muss nicht jeder machen, sondern jeder muss so leben, wie es hier steht. Das muss jeder machen. Und dann sucht Gott seine Leute heraus, oder eigentlich hat er das ja schon, der weiß ja schon, wen er wohin schicken will, dass sie weitergehen vielleicht, dass sie von sich aus auf die Straße gehen, dass sie in ferne Länder reisen, das Evangelium dahin bringen oder so etwas. Aber erst einmal sollen wir alle diesen Wandel zeigen und bereit sein zu antworten. Wenn wir hier mal weiterlesen in unserem Text, da geht es dann noch weiter in Apostelgeschichte 2, 41. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugefügt. Was machen die Christen? Sie taufen die Geretteten. Und es ist auch durchaus normal, wenn sich jemand bekehrt, dass er sich taufen lassen will. Und ich würde es mal so vergleichen mit einem ganz einfachen Bild. Das ist jetzt kein biblisches Bild, das greife ich einfach aus unserem Leben heraus. Eine Bekehrung ist vielleicht sowas wie, also das hinkt an allen Ecken und Kanten, das Bild jetzt. Ja. Nehmt das nicht tief theologisch. Ja. Das ist nur oberflächlich, damit man sich ein bisschen was vorstellen kann. Das sind zwei Menschen, die kommen überein, dass sie heiraten wollen. Das ist eine Verlobung. Und irgendwann kommt der große Tag, an dem sie es öffentlich machen. Das ist die Hochzeit. Und so kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen. Ich weiß, natürlich ist die Bekehrung der Kern und die Taufe nur noch, in Anführungszeichen, das Zeugnis. Aber da wird es dann öffentlich gemacht. In der Urgemeinde war es so, wer sich nicht taufen ließ, der gehört gar nicht dazu. Und das war für die ein Schutz damals, weil die wussten, wenn sich einer öffentlich taufen lässt und das bekennt, dann ist er echt. Weil das mit vielen Nachteilen verbunden war damals. Das ist ja heute nicht so der Fall bei uns. Ja, ich glaube auch unsere frisch Getauften, ja, die werden jetzt nicht von der Schule verwiesen, ja, weil sie sich taufen ließen. Die können weiter zur Schule gehen. Damals hätte das ein Problem sein können, ein riesig großes. Und damit die da keine falschen 50er sitzen haben, die ihnen noch Probleme machen oder sie vielleicht verraten, haben die nur Leute reingelassen, die getauft waren. Die anderen haben sich sowieso nicht getraut. Und dann geht es hier weiter. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Jetzt machen diese Leute damals in der Urgemeinde etwas dauernd. Sie drehen sich ständig um das, was die Apostel lehren. Das wäre für uns heute die Apostelbriefe. Das ist das, womit sie sich ständig auseinandersetzen. Da, wo sie reingucken und gucken, wie sollen wir leben, was sollen wir eigentlich tun? Darum drehen sie sich. Das ist ihnen dauernd wichtig. Die suchen nicht irgendwo im Alten Testament. Weißt du, jemand sagte mal, die Bibel ist kein Kochbuch. Du kannst nicht einfach ein Rezept raussuchen, dann kochst du das einfach. Ja, das machen wir mit einem Kochbuch, da ist das normal. Aber nicht bei der Bibel. Ich suche nicht einfach irgendwo im Alten Testament einen Vers, der mir gefällt, und dann lebe ich einfach so. Sondern ich lese es in den Lehrbriefen nach und aus dem Alten Testament lerne ich, wie das geht. Das sagt uns ja auch Paulus, ne, dass die Schriften, das Alte Testament ist uns als ein Vorbild gegeben, damit wir lernen sollen, wie man ausharrt im Glauben, wie man dranbleibt. Das sollen wir da lernen. Und nicht einfach alles nachmachen, was die da machen. Und dann sagt er weiter hier, in der Gemeinschaft. Und Gemeinschaft heißt jetzt nicht einfach, wir treffen uns, trinken Kaffee und quatschen eine Runde. Das ist nicht diese Gemeinschaft, sondern das hat etwas zu tun mit, man hat einander Anteil oder an etwas gemeinsam Anteil. Ich möchte hier mal nicht diese Bibelstellen, die ihr auf dem Zettel seht, dafür aufschlagen jetzt mit uns. Das könnt ihr, wenn ihr das wollt, selber machen zu Hause. Ich möchte einfach nur mal stichpunktartig vorlesen, was da steht über diese Gemeinschaft, was für eine Gemeinschaft das ist. Sie ist als erstes eine Gemeinschaft mit dem Sohn Jesus Christus. Dann ist sie eine Gemeinschaft des Blutes und des Leibes Christi. Sie ist eine Gemeinschaft des Dienstes. Sie ist eine Gemeinschaft des Heiligen Geistes und eine Gemeinschaft des Evangeliums, also der guten Botschaft von Jesus. Sie ist eine Gemeinschaft der Leiden Christi. Und sie ist eine Gemeinschaft des Glaubens. Sie ist eine Gemeinschaft, die hat etwas zu tun mit mitteilsam zu sein. Das heißt auch mal, dass man sich mit Gütern unterstützt, wenn es Not tut oder finanziell, wenn Not da ist. Da ist ja auch immer der Gedanke des Ausgleiches. Ja? Deswegen gibt es keine Regel, wie viel man in der Gemeinde gibt. Sondern es geht immer darum, wie man kann und dass man es in Freude tut. Aber das ist ein Teil dieser Gemeinschaft. Und dann ist es eine Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Und 1. Johannes 1,7, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Jetzt können wir ja mal nachdenken und gucken, wie sieht denn die Gemeinschaft aus, die ich mit meinen Geschwistern habe. Kann man das da wiedersehen? Ist das unser Inhalt, wenn wir uns treffen? Das muss ja gar nicht nur hier sein, das kann ja auch, wenn wir uns untereinander zu Hause privat besuchen, sein. Ist das Kern oder reden wir dann am Ende doch nur über Urlaub und Beruf und Autos und weiß ich nicht was? Oder sind selbst die alltäglichen Gespräche in diesem eingebettet? Und diese ersten Gläubigen, die haben dann noch so eine Sache, die sie ständig machen. Hier steht Brot brechen. Und Brot brechen heißt damals erstmal einfach, die essen zusammen. Und die essen nicht einfach zusammen, weil das so Nahrungsaufnahme ist und dann hauen wir wieder ab voneinander, sondern es hat einen Gemeinschaftsaspekt. Und Brot brechen einfach deswegen, weil der Ranghöchste oder der Hausherr zum Beispiel, der Gastgeber, der hat das Brot in die Hand genommen, hat es gebrochen und dann weitergegeben. Da kommt dieser Begriff her. Und jetzt ist das ja so, die hatten ja sogar einen Namen dafür, die haben das Liebesmahl genannt. Weil ihnen das wichtig war, diese Gemeinschaft
bei einem gemeinsamen Essen zu erleben. Und Paulus ordnet später an, dass das nicht nur beim Essen bleiben soll, sondern dass sie eigentlich bei diesem Mahl an das Leiden und Sterben Jesu gedenken. Das 1. Korinther 11 oder 10 und 11. Jetzt geht es mir heute nicht darum zu sagen, wir müssen das jetzt genau so machen, sondern man sollte sich Gedanken machen, welchen Stellenwert hat das bei mir persönlich eigentlich? Warte ich vielleicht mit Sehnsucht, bis wir wieder Abendmahl haben in der Gemeinde? Oder denke ich, naja, ist doch einmal im Monat, wird man wieder Zeit und dann ist erstmal Pause und ist nicht so wichtig? Oder brennst du drauf? Weil dir das so wichtig ist, dass der Jesus für deine Schuld bezahlt hat. Die haben das sogar ständig gemacht, so wichtig war es ihnen. Und dann machen sie noch etwas, sie beten ständig zusammen. Und beten hier im Sinne von, also man geht zu Gott und schüttet ihm sein Herz aus und man bittet ihn um Hilfe. Und das machen die nicht jeder für sich so zu Hause, das soll man ja auch machen, das sagt Jesus ja auch, im Kämmerlein sollst du beten, die Tür hinter dir zumachen und dann beten. Aber sie machen es vor allen Dingen zusammen, dass sie ihre Anliegen vor Gott ausbreiten. Und das haben die ständig gemacht. Die Gemeinde Jesu macht es aus, wenn sie zusammen sich ständig zum Beten trifft. Das ist ihnen wichtig. Und das ist ja, was heute immer mehr in den Hintergrund rückt, dieses Beten, dass man wirklich sein Herz vor Gott ausschüttet, wie es einem geht, und ihm bittet, dass er hilft. Wir bauen da eher so Anbetung draus, dass wir Gott nur noch loben. Gott loben ist wichtig, sehen wir gleich, das machen die auch. Aber das, was sie ständig dauernd gemacht haben, war beten zusammen. Wisst ihr, wenn wir dann nur hier beten und dann nur einmal im Monat Gebetsstunde haben, ist es ganz sicher nicht verboten, wenn wir uns untereinander treffen und dann nochmal zusammen beten. Und uns vielleicht ein bisschen das Herz ausschütten, soweit das geht, dass wir aneinander teilhaben und dann gemeinsam dafür beten. Gemeinde Jesu macht das eigentlich aus. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Jetzt kommt noch was hinzu, das hörst du ja auch nicht so gerne, dass hier jetzt noch Furcht dazu kommt. Manchmal reden wir ja vom Jesus als unseren Kumpel. Oder von einem Life-Coach, der uns so ein bisschen beibringen will, wie man ein cooleres Leben führen würde. Aber das ist ja er nicht, er ist unser Herr. Und wenn jemand der Herr ist über Leben und Tod, der mit uns machen kann, was er will, und wisst ihr, es ist ja nicht nur so, dass er, nachdem wir bekehrt sind, uns nur noch auf die Schulter klopft, wie toll wir wären, sind wir ja auch gar nicht. Wenn etwas Tolles bei uns passiert, dann war er das. Dann haben wir uns ihm nur hingegeben. Und sollte diese Predigt gut sein und durch dein Herz gehen, dann war das nicht ich, sondern war es er durch den Heiligen Geist. Und hier kommt Furcht dazu. Es gibt so eine Bibelstelle, da heißt es, wer zittert vor deinem Wort? Dass das, was Gott sagt, dann noch mehr als höchsten Respekt bei uns hervorruft. Dass wir wirklich mit einer Ehrfurcht vor ihm stehen und uns nicht einfach erlauben, mit der Sünde lasch umzugehen. Dann steht ja weiter, die Zeichen und Wunder geschehen. Ich möchte mal als Einschub sagen, erstens sind es die Apostel, die hier das tun, und zweitens heißt es im Hebräer 2 dann, also zur Zeit des Hebräerbriefs, als der Schreiber das geschrieben hat, war das schon Vergangenheit. Das erleben wir heute so nicht mehr, aber wir sollen sie lesen und davon lernen. Und dann steht hier weiter, ab 44, alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Diese Leute suchen die Gemeinschaft. Und es ist so traurig. Und dann sind wir beim Fleisch, bei unserem alten Fleisch, von dem Paulus ja schreibt im Galater, haben wir am Anfang gelesen. Wenn die Gläubigen sich nicht mehr so gerne treffen, weil Streit ist, weil Neid ist. Boah, der andere hat was, das habe ich nicht. Ich meine jetzt nicht sein Auto, sondern vielleicht, der hat den Dienst und der macht den so gut, eigentlich will ich den ja haben. Ich wäre doch viel besser. Und dann trifft man sich nicht mehr gerne. Aber die Gläubigen macht es eigentlich aus, dass sie sich gerne treffen, dass sie zusammen sind. Die sehnen sich danach, zusammen zu sein. Jetzt haben wir nicht mehr in unserem Alltag natürlich die Möglichkeit, jeden Tag aufeinander rumzuhängen. Aber wenn wir hier uns Sonntagstreffen, zieht es dich dahin. Das sollte Gemeinde ausmachen, dass sie gerne zusammen sind. Hier geht es ja noch weiter, was sie damals gemacht haben. Übrigens, die Apostelgeschichte ist das einzige Buch, das im Neuen Testament eine eigene Überschrift hat im Grundtext. Das ist die Praxis der Apostel. Die haben das so gemacht. Das heißt nicht, dass wir alles nachmachen, sondern das gucken wir in ihren Briefen nach, was wir wie nachmachen sollen. Und dann lernen wir aus der Apostelgeschichte. Hier steht zum Beispiel, und hatten alle Dinge gemeinsam, die haben Gütergemeinschaft gehabt. Ne? Das hatte auch Gründe, weil die Schwierigkeiten hatten, vielleicht teilweise ihren Lebensunterhalt zu verdienen, weil sie eben an Jesus glaubten, den Rest der Juden gehasst haben. Und dann hatten sie halt die Gütergemeinschaft. Aber der Gedanke ist ja, dass auch, wenn jemand in Not kommt, dass man ihm hilft, wie man halt kann. Das ist ja oft, was auch vergessen wird heute. Je nachdem, wie einer bedürftig war, heißt es ja hier. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern und nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Jetzt sind die ständig im Tempel und wir wissen, das ist ja auch eine gewisse Übergangszeit. Bis vor kurzem war der Tempel das Zentrum des Gottesdienstes ja noch. Also bis zum Tag vorher eigentlich. Und jetzt treffen die sich da und ihr wisst ja, was der Tempel ist. Der Tempel ist das Ort, ist der Ort, wo das Opfer gebracht wird. Und wo man Gott begegnet. Und das ist ihnen wichtig, wenn sie sich treffen, das Opfer Jesu zu feiern, in den Mittelpunkt zu rücken und Gott zu begegnen. Also Sonntag, wenn man hier zusammenkommt, dann kommen wir nicht nur zusammen, um uns zu sehen und uns nett zu finden und vielleicht auch herzlich ein paar Besucher zu begrüßen, sondern geht es darum, Gott zu begegnen. Und zwar am Kreuz. Das macht Gemeinde aus. Und jetzt sehen wir aber, wie denen wichtig ist, dieses gemeinsam zusammen zu sein. Die brechen das Brot in den Häusern. Also das machen sie auch privat. Auch privat ist das Opfer Jesu ihr Mittelpunkt, wenn sie sich als Gläubige treffen. Die frohlocken und in der Einfalt des Herzens tun sie. Das heißt, das Einfalt des Herzens, das ist ein Wort, das kommt irgendwie nur hier vor, in der ganzen Bibel, das griechische Wort. Das könnten wir vielleicht so sagen wie mit Aufrichtigkeit oder Schlichtheit. Der Urgemeinde war es nicht wichtig, dass sie einen pompösen Gottesdienst haben. Die kamen schlicht zusammen. Das war alles schlicht bei denen einfach, weil der Jesus so groß war. Da reicht Schlichtheit. Der ist so wunderbar, da reicht Schlichtheit in der äußeren Form. Und sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Wir müssen natürlich beachten, ne, der Bibelleser weiß das ja, später sind sie nicht mehr so angesehen. Aber in diesem Moment hatten sie ein gewisses Ansehen. Das heißt, auch irgendwo müssen wir so wandeln, dass der Ungläubige, der Nichtchrist, einen Grund hat, das, was wir tun, in gewisser Weise auch zu bewundern. Und ich sage das, was wir tun, nicht uns selber. Dass ein gewisses Ansehen ist an Leuten, die ehrlich und aufrichtig sind und geradlinig sind, auf die man sich verlassen kann. Um natürlich zu sehen, dass Jesus dahinter steht, aber den Grund sollten wir ihnen schon geben. Und dann heißt es hier, der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Oder das heißt eigentlich, die in dem Moment, wo sie gerettet wurden, waren sie, aus Gottes Sicht zumindest, sofort Mitglieder der Gemeinde. Geistlich waren sie Mitglieder. Ja, heute dauert das, manchmal ist es auch ein bisschen gut, wenn man die Leute mal ein bisschen beobachtet, dass sie auch selber mit sich klarkommen können. Wie ernst habe ich das eigentlich gesehen? Wie ernst ist mir der Jesus eigentlich? Das ist gar nicht schlecht, aber aus Gottes Sicht geistlich gehört jeder, der im Begriff ist, gerettet zu werden, so könnte man es vielleicht übersetzen. Also in dem Moment, wo die Errettung geschieht, gehört er zur Gemeinde. Er ist ein Teil von den anderen. Und wenn er hier täglich hinzutut, das ist natürlich hier Aufbruchszeit. Apostelgeschichte ist der Anfang. Vom Ende der Gemeindezeit lesen wir ziemlich das Gegenteil, da kommt der Abfall. Da bekehren sich auch immer weniger. Und wisst ihr, das heißt ja nicht, dass wir jetzt sagen können, naja, wenn sich weniger bekehren, müssen wir auch weniger Zeugnis geben, oder? Dann müssen wir weniger beten. Nee, im Gegenteil. Es wird immer schwerer, sich für die Leute zu bekehren. Und wenn du Besucher bist, wenn du Gast hier bist, denk dran, nächsten Sonntag ist es schwerer, sich zu bekehren. Also wenn ich das alles sehe, dann ist Pfingsten schon ein sehr großer Tag. Dann ist der Geburtstag der Gemeinde nicht nur ein kleines Festchen, wo man alles wo man glücklich ist und vielleicht der Welt, würde man sagen, vielleicht Anstoß darauf oder sowas, sondern hat er eine sehr ernste Botschaft für uns, aber auch gleichzeitig eine sehr tröstende. Weil ich erstens weiß, der Jesus hat für mich die Schuld bezahlt. Ich bin wirklich gerettet. Ich habe den Tröster, ich habe den Beistand und es ist möglich, Sieg zu haben. Es ist möglich, Frucht des Geistes zu erleben. Aber man sollte so vorgehen, wie das die Urgemeinde gemacht hat. In diesen Dingen leben. Und auf diese Dinge meinen Blick zu richten. Und wisst ihr, das klingt vielleicht so, das gebe ich gerne zu, menschlich klingt das ja so. Ja, und dann passiert das wirklich? Meinst du echt? Ich versuche hier die Gemeinschaft und bin bereit, Zeugnis zu geben und so weiter. Und ja, Lehre der Apostel ist im wird vielleicht dauernd gelesen, darüber gesprochen. Ja, wir halten Abendmahl einmal im Monat und beten viel zusammen. Und dann soll das echt passieren? Weiß ich nicht. Wieso sollte das passieren? Jesus sagt, wir lösen das durch Glauben aus. Wir müssen ihm glauben, dass er es dann tut. Und das ist so ein bisschen so, wisst ihr, ich habe das da letzten Mittwoch mal erzählt, unser mittlerer Sohn, der steht total auf Apfelschorle und der will eine ganz bestimmte Marke haben. Die ist auch ganz okay, da wird einfach so Apfelsaft und Mineralwasser gemischt, ist ja ganz nett auch und ist auch vom Preis her, ich sage mal, nicht so teuer, wollen ja nicht Werbung betreiben und die müssen wir immer kaufen. Das Problem ist, die haben eine Macke, diese Flaschen, die stehen ständig unter Druck. Man weiß ja, wenn du die aufdrehst, dann spritzt das so und dann klebt es und ist alles nass. Und jetzt habe ich von meiner Frau einen Trick gelernt. Wenn du die Flasche irgendwie schräg hältst, für euch vielleicht kalter Kaffee, für mich war es total neu, wenn die Flasche ganz schräg hältst, so dass es fast rauslaufen würde und du drehst dann auf, dann ist der Druck nicht halb so stark, wie er sonst wäre und da passiert auch nichts. Das schäumt ein bisschen, zischt ein bisschen, da läuft aber nichts raus, da spritzt nichts, gar nichts. Und ich drehe jedes Mal diese Flasche um und denke, na, klappt das wirklich? Egal, ich drehe weiter, ich mache es einfach. So können wir uns das vorstellen, das ist Glauben. Menschlich kann man sich das vielleicht nicht vorstellen, dass es funktioniert. Aber ich vertraue ihm einfach, dass er es tun wird. Dass er zu seinem Wort steht. Und dann haben wir das, was Pfingsten bei der Urgemeinde passiert ist, dann können wir das bei uns erleben. Dann passiert das. Und dann wird sich sicher nicht täglich jemand bekehren, aber dann wird sich in nächster Zeit vielleicht wieder jemand bekehren können und endlich wieder jemand gerettet von dem Zorn Gottes sein. Das sollte uns Christen ja auch am Herzen liegen, dass Menschen gerettet werden. Sollte uns bitter wehtun, wenn das nicht passiert.